traten die obersten Priester und die Ältesten des Volkes zu ihm, während er lehrte, und sprachen: In welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Auch ich will euch ein Wort fragen. Wenn ihr mir darauf antwortet, will ich euch sagen, in welcher Vollmacht ich dies tue. Woher war die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder von Menschen? Da überlegten sie bei sich selbst und sprachen: Wenn wir sagen vom Himmel, so wird er uns fragen, warum wir ihm da nicht geglaubt haben. Wenn wir aber sagen von Menschen, so müssen wir die Volksmenge fürchten, denn alle halten Johannes für einen Propheten. Und sie antworteten Jesus und sprachen: Wir wissen es nicht. Da sprach er zu ihnen: So sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Was meint ihr aber? Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und er ging zu dem ersten und sprach: Sohn, mache dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Der aber antwortete und sprach: Ich will nicht. Danach aber reute es ihn und er ging. Und er ging zum zweiten und sagte dasselbe. Da antwortete dieser und sprach: Ich gehe her, und ging nicht. Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sprachen zu ihm: Der Erste. Da spricht Jesus zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist zu euch gekommen, da spricht er zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist zu euch gekommen um den Weg der Gerechtigkeit, und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zöllner und die Huren aber glaubten ihm, und obwohl ihr es gesehen habt, reute es euch nicht nachträglich, sodass ihr ihm geglaubt hättet. Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein gewisser Hausherr, der pflanzte einen Weinberg, zog einen Zaun darum, grub eine Kelter darin, baute einen Wachturm und verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Als nun die Zeit der Früchte nahte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um seine Früchte in Empfang zu nehmen. Aber die Weingärtner ergriffen seine Knechte und schlugen den einen, den anderen töteten sie und den dritten steinigten sie. Da sandte er wieder andere Knechte, mehr als zuvor, und sie behandelten sie ebenso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen und sprach: Sie werden sich von meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander: Das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut in Besitz nehmen. Und sie ergriffen ihn, stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? Sie sprachen zu ihm: Er wird die Übeltäter auf üble Weise umbringen und den Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, welche ihm die Früchte zu ihrer Zeit abliefern werden. Jesus spricht zu ihnen: Habt ihr noch nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettern werden. Und auf wen er fällt, den wird er zermalmen. Und als die obersten Priester und Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Und sie suchten ihn zu ergreifen, fürchteten aber die Volksmenge, weil sie ihn für einen Propheten hielt. Das ist eben unser heutiger Text. Und wir wollen den Hauptfokus der Predigt auf die beiden Gleichnisse legen. Aber bevor wir und die beiden Gleichnisse wollen wir in drei Etappen anschauen. Die erste Etappe wird sein, dass wir kurz zusammenfassen, was generell passiert. Die zweite Etappe, welche Bilder Jesus verwendet, wen er damals direkt angesprochen hat und was die Kernaussage des Gleichnisses ist. Und im dritten Schritt wollen wir uns anschauen, was das Ganze mit uns hier und heute zu tun hat. Und wir werden sehen, dass der Text nach wie vor absolut aktuell und relevant für jeden Menschen auf der Erde ist. Und wir wollen zwei Schritte herausarbeiten aus diesen Gleichnissen, die es braucht, um ewiges Leben zu erlangen. Der erste Schritt ist das Erkennen der eigenen Unvollkommenheit und der zweite Schritt ist Jesus anerkennen. Und bevor wir zu den beiden Gleichnissen kommen, wollen wir uns kurz anschauen, was bisher passiert ist. Wir haben in den letzten Sonntagen gehört, dass Jesus in Jerusalem eingezogen ist, dass er den Tempel reinigt, und jetzt lesen wir in Vers 23, dass er im Tempel steht und lehrt. Und da kommen die Schriftgelehrten zu ihm und fragen ihn, woher hast du diese Vollmacht? Die Frage ist irgendwie vielleicht berechtigt, aber hinter dieser Frage war nie ein ehrlicher Informationsgewinn gedacht, sondern sie war eine Falle an Jesus. Denn hätte Jesus gesagt, dass er der Sohn Gottes ist, dann hätten sie ihn ergriffen und wegen Gotteslästerung angeklagt. Hätte er gesagt, dass er seine Vollmacht von Menschen hat, dann war ihre Hoffnung, dass er an Autorität beim Volk verlieren würde. Aber die Falle geht ihnen nicht auf, weil Jesus antwortet in Vers 25 mit einer Gegenfrage. Woher war die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder von Menschen? Und wenn wir im Matthäus-Evangelium ein paar Kapitel zurückblättern, dann werden wir sehen, warum Jesus genau diese Gegenfrage stellt. Weil da lesen wir in Matthäus 3, in jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer und verkündigt in der Wüste von Judäa und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das ist der, von welchem geredet wurde, durch den Propheten Jesaja, der spricht, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Johannes der Täufer hatte ihm die Aufgabe, das Volk zur Umkehr und Buße zu rufen. Umkehr und Buße, wovon? Von ihrer Sünde. Aber was ist Sünde eigentlich? Gott hat uns Menschen dazu erschaffen, in einer perfekten Beziehung mit ihm zu leben und ein Leben zu seiner Ehre zu führen, weil das irgendwie pure Erfüllung ist. Damit das möglich ist, damit wir in dieser perfekten Beziehung mit Gott leben könnten, müssten wir ihn vollkommen lieben. Mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Denken und ganzer Kraft. Würden wir ihn vollkommen lieben, würden wir ihm vollkommen gehorchen. Das tun wir aber nicht. Aber Gott möchte nicht nur, dass wir ihn vollkommen lieben, sondern auch unsere Mitmenschen bedingungslos lieben und einander oder miteinander in einer perfekten Beziehung leben. Aber auch das tun wir nicht. Das heißt, wir lieben Gott nicht so, wie wir sollten. Wir lieben unsere Mitmenschen nicht so, wie wir sollten, sondern wir lieben vorwiegend irgendwie uns selbst. Und das ist Sünde. Und unter diesem Herzensproblem leiden wir alle und haben auch zur damaligen Zeit alle Menschen gelitten. Und Johannes Auftrag war eben, auf dieses Herzensproblem hinzudeuten. Aber Johannes hatte nicht nur den Auftrag, auf die Sünde der Menschen hinzudeuten und zur Umkehr und Buße zu rufen, sondern er hatte auch den Auftrag, ganz deutlich auf Jesus hinzuweisen. Auf den, der nach ihm kommen würde, der größer als er ist, wo er nicht mal würdig war, ihm die Füße zu küssen. Genau. Wir sehen also, dass die Dienste von Johannes dem Täufer und Jesus absolut eng miteinander verbunden sind. Und es war nicht möglich, den einen als Propheten Gottes anzuerkennen und den anderen als Gotteslästerer abzustempeln. Und mit dieser Gegenfrage bringt Jesus jetzt die Pharisäer in die Zwickmühle, in die sie eigentlich Jesus bringen wollten. Weil jetzt müssen sie überlegen, welche Antwort sie auf diese Gegenfrage geben. Und das lesen wir in den Versen 25 und 26, weil sie überlegen, na gut, wenn wir jetzt sagen, Johannes ist ein Prophet Gottes, dann werden die uns fragen, warum haben wir ihm nicht geglaubt? Warum haben wir Jesus nicht als Sohn Gottes akzeptiert und sind nicht umgekehrt? Wenn wir wiederum sagen, dass Johannes keine göttliche Autorität hat, sondern ein herkömmlicher Mensch gewesen ist, dann würde das Volk rebellieren, weil für sie war klar, er ist ein Prophet Gottes. Und deswegen stecken sie die Köpfe zusammen und kommen in Vers 27 zum ganz mutigen Entschluss zu sagen, wir wissen es leider nicht. Die Luft zwischen Jesus und den Schriftgelehrten, die ist sehr dick. Aber Jesus bleibt im Dialog mit ihnen und möchte ihnen aufzeigen, dass es von absoluter Wichtigkeit ist, dass sie ihre eigene Sündhaftigkeit erkennen und dass es wichtig ist, dass sie umkehren, Buße tun und dass sie Jesus als den Sohn Gottes und den Messias anerkennen. Und das führt eben in den beiden kommenden Gleichnissen aus. Und da kommen wir auch schon zu unserem ersten Gleichnis, das Gleichnis der beiden Söhne mit dem ersten Schritt oder der ersten Erkenntnis, das Erkennen der eigenen Unvollkommenheit. Wie gesagt, zuerst mal kurz global zusammenfassen. Ein Vater kommt und bittet seine Söhne, im Weingarten mitzuarbeiten. Der erste Sohn antwortet auf die Frage, ich will nicht. Nicht mal ein plumper Versuch, eine Ausrede zu finden, keine höfliche Anrede oder irgendwas, ein einfaches, ich möchte nicht. Wie Kind war, hat es immer wieder Arbeitsaufträge von meinen Eltern gegeben und ein Ich will nicht wäre sicher keine akzeptierte Antwort gewesen. Mama und Papa hätten mich, glaube ich, in liebevoller Strenge dazu bewegt, dass Ich will nicht und mache nicht zu Ich will nicht, aber mache trotzdem wird. Aber in dem Gleichnis ist es ein bisschen anders, weil wir lesen, dass der Sohn nicht gezwungen wird. Er reflektiert sein Verhalten selbst und bereut sein Nein. Er geht in den Schuppen, schmeißt sich seine Arbeitskleidung drüber und geht an die Arbeit. Der andere Sohn sagt, ja Herr, ich gehe. Eine sehr förmliche Anrede, ein respektvoller Umgang und er zeigt sich offensichtlich bereit, den Willen des Vaters zu tun. Ein Außenstehender muss irgendwie begeistert gewesen sein von dem höflichen und respektvollen Umgang, den der Sohn mit seinem Vater gehabt hat. Aber geht er an die Arbeit? Wir lesen, nein, er ging nicht. Und auch da ist mir ein Beispiel aus meiner Kindheit eingefallen. Die Mama ist manchmal losgefahren von zu Hause, hat mir den Auftrag gegeben, zum Beispiel den Geschirrspüler auszuräumen, bis sie wieder zu Hause ist. Sobald sie weg war, habe ich mich auf die Couch gesetzt, den Fernseher eingeschalten und die Füße hochgelegt. Und dann irgendwann, nach einer gewissen Zeit, habe ich den Schlüssel in der Tür gehört. Und auf einmal Panik, schlechtes Gewissen, in die Küche angefangen, den Geschirrspüler auszuräumen, so dass es ausschaut, als hätte ich es eh gemacht. Aber auch da ist unser Gleichnis ein bisschen anders, weil wir sehen, dass der Sohn kein schlechtes Gewissen hat. Er tut nicht mal so, er geht nicht mal in den Weingarten und tut so, als würde er arbeiten, sondern er bleibt einfach zu Hause und sieht keine Notwendigkeit zu gehen. Kommen wir zur Bedeutung damals, wo wir uns anschauen wollen, wen Jesus angesprochen hat mit diesem Gleichnis. Es gibt drei Personen, die von großer Relevanz sind. Das ist eben der Vater im Gleichnis, der ist Gott selbst. Und die Söhne, die zwei Söhne, die stehen für unterschiedliche Reaktionen auf das Rufen Gottes. Der eine Sohn, der zuerst Ja antwortet, den habe ich da Ja-Sohn genannt, der steht für die religiösen Führer von Gottes Volk Israel. Die religiösen Führer haben damals Ja gesagt zu den Bündnissen mit Gott. Sie haben Ja gesagt, als Gott ihnen die 10 Gebote gegeben hat. Und auch die religiösen Führer zur Zeit Jesu haben Ja zu diesen Dingen gesagt. Und daher waren sie der Meinung, dass sie die religiöse Elite sind, dass sie ein gottgefälliges Leben führen. Und sie waren sich sicher, dass sie aufgrund ihrer äußeren Frömmigkeit, dass da kein Problem zwischen Gott und ihnen sein kann. Und sie haben gedacht, dass der Ruf von Johannes nur für die Sünder und Sünderinnen ist. Und als solche haben sie sich definitiv nicht gesehen. Sie haben ihre eigene Unvollkommenheit nicht erkannt und da auch keine Notwendigkeit zur Umkehr und Buße bei sich gesehen. Uli hat am letzten Sonntag von dem Feigenbaum ohne Früchte geredet. Und sie waren genauso ein Feigenbaum. Wenn man drauf schaut, saftig grün, groß, große Blätter, aber bei näherer Betrachtung überhaupt keine Frucht daran. Der andere Sohn, der Nein-Sohn, der stand für die Personen, die nicht nach Gottes Geboten leben wollten, ursprünglich. Es sind die, die Nein zu Gott gesagt haben, sozusagen. Und im Falle dieses Gleichnisses nennt Jesus hier die Zöllner und Huren als Beispiele für diese Personengruppe. Die Berufsgruppen waren zur damaligen Zeit absolut gering geschätzt. Niemand wollte irgendwas mit ihnen zu tun haben und in den Augen der Menschen zur damaligen Zeit waren sie die ärgsten Sünderinnen und Sünder, die es überhaupt gegeben hat. Und allen Menschen war klar, die leben garantiert nicht zur Ehre Gottes. Aber die Zöllner und Huren und die anderen Menschen, die zuerst Nein zu Gott gesagt haben, die hören Johannes predigen, Johannes den Täufer predigen, hören seinen Ruf zur Umkehr und Buße und erkennen ihr eigenes Herzensproblem. Sie erkennen ihre eigene Sünde und kommen drauf, oh weia, wir müssen dringend etwas ändern. Das lesen wir im Hinweis 29, danach aber reute es ihn und er ging. Die Reue und die Verhaltensänderung, die sind entscheidend. Aus dem Nein wird ein Ja. Und sie sind vielleicht ein bisschen so wie der Himbeerstock in Helen und meinem Garten. Von außen vertrocknet, verdorrt, aber irgendwie entsteht trotzdem ein kleines Früchtchen. Jesus fragt dann in Vers 31, wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Und die Pharisäer antworten, dass der erste Sohn richtig gehandelt hat und sprechen sich damit eigentlich ihr eigenes Urteil. Und dann wird Jesus recht deutlich und sagt, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist zu euch gekommen mit dem Weg der Gerechtigkeit und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zöllner und die Huren aber glaubten ihm. Und obwohl ihr es gesehen habt, reute es euch nicht nachträglich, sodass ihr ihm geglaubt hättet. Kommen wir zur Bedeutung für uns hier und heute. Das Gleichnis der beiden Söhne erklärt uns in aller Kürze die Rechtfertigungslehre. Gerecht allein aus Gnade und nicht aus eigenen Werken. Und das Gleichnis zeigt uns auch, wie unsere Beziehung mit Gott sein soll, beziehungsweise wie sie eigentlich nur sein kann. Weil bei der Beziehung zu Gott geht es nicht um irgendwie einen äußeren Schein, zum Beispiel fromme Worte oder das äußerliche Einhalten von Regeln, sondern es geht um eine persönliche Beziehung zu ihm. Und aus eigener Kraft können wir niemals in eine solche Beziehung mit Gott kommen. Und in Römer 3 lesen wir nämlich, dass in den Augen Gottes keiner gerecht ist. Da ist keiner, der Gutes tut und keiner, der nach Gott fragt und ihn ehrt. Damit ist gemeint, dass wir alle, egal wie sehr wir uns auch anstrengen, nicht so leben, wie es Gottes ursprünglichen Plan für unser Leben entspricht. Wir lieben ihn nicht vollkommen, lieben unsere Mitmenschen nicht vollkommen, sondern sind in Rebellion mit ihm und verfehlen damit das Ziel unseres Lebens meilenweit. Das heißt, wir alle sind eigentlich Sünderinnen und Sünder. Aber in dem Gleichnis sehen wir, für Sünderinnen und Sünder gibt's eine Hoffnung. Denn auch sie können das Reich Gottes erben, wenn sie ihre eigene Unvollkommenheit erkennen und Jesus mit ehrlichem Herzen um Vergebung bitten. Und die Personen, die nach außen fromm sich präsentieren und einen frommen Anstrich haben, die werden es vielleicht nicht erben, wenn sie glauben, oder die werden sicher nicht erben, wenn sie glauben, dass sie aus eigener Kraft mit Gott im Reinen sind und nicht erkennen, dass sie allein auf Gottes Gnade und Vergebung angewiesen sind. Und ich möchte jetzt zum Abschluss von diesem Gleichnis die Kinder und Jugendlichen im Saal ansprechen, die, wie ich, aus einem gläubigen Elternhaus kommen. Ich bin wie ihr mit all diesen Informationen aufgewachsen. Das alles habe ich theoretisch gewusst. Mir war klar, Sünde, Vergebung, Rettung, Jesus, dieses Konzept habe ich begriffen gehabt und auch wirklich geglaubt. Aber ich habe lange Zeit die persönliche Relevanz für mein Leben nicht erkannt. Ich habe nicht erkannt, wie gravierend die Folge meiner eigenen Sünde ist. Ich habe nicht erkannt, dass mich Sünde wirklich von Gott trennt. Und ich habe nicht erkannt, dass ich allein nicht mich mit Gott versöhnen kann, sondern einen Retter brauche. Ich habe gedacht, ich gehöre dazu, weil ich am Sonntag in den Gottesdienst gekommen bin, beim Teenagerkreis war, bis ich mitgearbeitet habe und hier und da in der Bibel gelesen und gebetet gehabt habe. Ich habe gedacht, Gott wird damit schon zufrieden sein und hat mein Glaubensleben irgendwie über Wissen und Werke definiert und weniger über diese persönliche Beziehung, die es unbedingt braucht. Ich habe mir lange Zeit keine Gedanken gemacht über die persönliche Relevanz für mein Leben. Und ich möchte euch und natürlich alle anderen in dem Saal dazu ermutigen, das zu tun und euch die Frage stellen, erkennt ihr die persönliche Relevanz für euer Leben? Erkennt ihr eure eigene Unvollkommenheit? Und jetzt weiß ich zwar, dass ich gerettet bin, weil Gott mir Gnade geschenkt hat und nicht, weil ich irgendwelche Dinge tue, trotzdem kommt es leider immer wieder vor, dass ich mich über meine Werke und Dienste definiere. Und ich denke, dass ich deswegen vielleicht besser bin als andere und mit den Dingen, die auf der Habenseite stehen, meine negativen Punkte irgendwie ausgleichen kann. Ich möchte mir nicht so ganz eingestehen, dass ich allein auf Gottes Gnade angewiesen bin. Aber eigentlich zeigt sich darin die Größe von Gottes Liebe und Gnade nur noch mehr, oder? Wenn ich weiß, dass er mich liebt, obwohl er weiß, dass ich vollkommen Sünder bin. Ich finde, darin zeigt sie die Größe von Gottes Liebe und Gnade total. Und genau, das ist eben unser erster Schritt. Das Erkennen der eigenen Sündhaftigkeit und Wissen, dass unsere Sünde uns von Gott trennt und zu wissen, dass aus uns heraus keine Versöhnung mit Gott stattfinden kann. Und da kommen wir jetzt zu unserem zweiten Gleichnis und zur zweiten wichtigen Erkenntnis. Jesus, da war noch was. Jesus anerkennen. Und wir wollen auch da wieder zuerst global zusammenfassen. Ein Hausherr pflanzt einen wunderbaren Weinberg. Er besorgt die besten Reben und setzt diese ein. Vermutlich die besten Werkzeuge, ein neuer Kelter, neue Schläuche, neue Fässer, ein Zaun rundherum, damit ja nichts passieren kann. Eigentlich perfekte Bedingungen. Und ich glaube, jedem Winzer, würde das Herz aufgehen, wenn er unter diesen hervorragenden Bedingungen arbeiten könnte. Und der Hausherr verpachtet diesen Weingarten an Weingartenpächter. Und die bekommen die Aufgabe, den Weingarten bestmöglich zu verwalten und zu bewirtschaften. Als es dann endlich soweit ist und die Reben Frucht bringen, schickt der Hausherr seine Knechte hin, damit sie den Anteil einholen. Aber die Pächter haben sich nicht gut um den Weingarten gekümmert und es gibt kaum Ertrag. Und den Ertrag, den es gibt, den wollen sie nicht teilen, sondern für sich behalten. Und daher nehmen sie die Knechte, den ersten Knecht, den schmeißen sie raus und schlagen ihn, den zweiten ermorden sie und den dritten steinigen sie auf ganz grausame Weise und bringen ihn dadurch um. Wir sehen, dass die Brutalität vom ersten bis zum letzten Knecht drastisch zunimmt. Wie reagiert der Weinbauer? Selbst hinfahren, Rache nehmen, die Weinpächter vertreiben? Nein, er scheint ein sehr geduldiger Hausherr zu sein und in seiner Geduld schickt er noch einmal Knechte hin, aber auch mit diesen Knechten verfahren die Pächter wieder gleich. Jetzt wird der Hausherr wohl kommen und die Pächter zurechtweisen und mit ihnen hart ins Gericht gehen. Aber er tut es wieder nicht. Er schickt seinen geliebten Sohn in der Hoffnung, dass sie diesen anhören würden. Und er schickt ihn und gibt den Pächtern damit nochmal die Chance, umzukehren, richtig zu handeln und die eingeforderten Früchte abzuliefern. Aber die Boshaftigkeit der Pächter ist zu groß. Sie sind so gierig und sehen jetzt die Chance, den gesamten Weinberg, der im perfekten Zustand ist, zu erben und zu besitzen. Und daher nehmen sie den Sohn, schmeißen ihn aus dem Weingarten und bringen ihn um. Wir wollen jetzt da wieder zur Bedeutung damals schauen und welche Personen Jesus damals angesprochen hat. Das Gleichnis beschreibt ihm Gottes lange Geschichte mit seinem Volk Israel. Und der Hausherr in dem Gleichnis, der steht für Gott selbst. Der Weingarten, der steht für Gottes Volk Israel. Und im Alten Testament gibt es viele Stellen, die Israel als Weinberg Gottes darstellen. Eine davon steht in Jesaja 5. Und da wollen wir die Verse 1 und 2 und 7 lesen. Ich will doch singen von meinem Geliebten ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch eine Kelter aus und er hoffte, dass er gute Trauben brächte, aber er trug schlechte. Denn das Haus Israel ist der Weinberg des Herrn der Herrscharen. Und die Gemänner von Juda sind seine Lieblingspflanzung. Und er hoffte auf Rechtsspruch und siehe da, blutiger Rechtsbruch. auf Gerechtigkeit und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Wir sehen, dass die Stelle in Jesaja 5 unserem Gleichnis aus Matthäus 21 sehr ähnlich ist. Und daher war den Pharisäern am Ende des Gleichnisses auch ganz klar, dass Jesus sie ganz persönlich angesprochen hat. Genau. Gott baut Israel sozusagen auf einem fruchtbaren Hügel. Er befreit sein Volk aus Ägypten, führt es durch die Wüste, gab ihnen die 10 Gebote, schloss einen Bund mit ihnen und gab Kanaan in die Hand Israels. Und Gott bestimmte religiöse Führer oder Führer, denen die Obhut über das Volk gegeben wurde. Ihre Aufgabe war es, das Volk auf dem richtigen Weg zu geleiten und gute Vorbilder zu sein. Die von Gott bestimmten Führer und Verantwortungsträger, die sind im Gleichnis die Pächter des Weingartens. Eigentlich war alles angerichtet, dass Israel in einer innigen Harmonie mit Gott leben konnte. Aber wie ging es weiter? Das Volk brachte schlechte Frucht. Es liebte Gott nicht vollkommen, sondern rebellierte gegen ihn, hat sich nicht an die Gebote gehalten, ging Bündnisse mit anderen Völkern ein, betete die Götter der anderen Völker an und tat einfach nicht den Willen Gottes. Und weil das Volk auf ihr Wegen unterwegs war, schickte Gott immer wieder seine Propheten zu seinem Volk. Die sind im Gleichnis eben die Knechte. Und die Propheten hatten die Aufgabe, das Volk Israel auf den richtigen Weg zurückzubringen. Sie sollten Gott wieder als einzig wahren Gott anerkennen und seine Gebote halten. Von Mose bis Johannes hat es viele Propheten gegeben. Manche wurden angehört und das Volk hat kurze Zeit Buße getan und ist zu Gott umgekehrt. Aber die meisten Propheten wurden nicht angehört. Ihre Botschaft wurde missachtet. Viele von ihnen wurden sogar umgebracht, weil die Botschaft zu unangenehm und zerstörend gewesen ist. Kaum jemand wollte auf die Propheten hören und die Rebellion gegen Gott hielt weiter an. Und daher hat Gott dann seinen geliebten Sohn auf die Erde geschickt. Der Sohn im Gleichnis ist auch der Sohn Gottes, Jesus Christus. Und wir lesen in Vers 39, dass sie ihn ergriffen, den Weinberg hinausgestoßen haben und ihn getötet haben. Und genau das wird wenige Tage später passieren. Jesus kündigt da seinen eigenen Tod an. Denn nur wenige Tage nach unserem heutigen Bibeltext passiert genau das. Die jüdischen Führer haben Jesus an die Römer übergeben. Die haben ihn in Golgatha an ein Kreuz geschlagen und ihn hingerichtet. Und die Ablehnung von Jesus war die absolut ultimative Bestätigung ihrer Rebellion gegen Gott. Sie wollten Jesus einfach nicht als den Messias und den Sohn Gottes anerkennen. Genau. Und was war die Konsequenz ihrer Rebellion? Die lesen wir in Vers 43. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben, das dessen Früchte bringt. Zuvor waren die Pharisäer sozusagen die geistlichen Leiter. Aber Gott wird ihnen, beziehungsweise Gott hat ihnen diese Aufgabe entzogen und anderen übergeben, die bereit waren, Jesus Christus anzuerkennen und Früchte zu bringen. Und mit diesen Worten kündigt Jesus das Zeitalter der globalen Gemeinde an, beginnend mit den Aposteln kurz nach der Himmelfahrt Christi und der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und zur Gemeinde und zur Familie Gottes gehören ab dem Zeitpunkt dann alle Judenchristen und Heiden, die Christen, die Jesus als Herrn und Retter anerkennen. Vielleicht denkst du dir jetzt irgendwie so, ja, schön und gut, aber was hat das jetzt mit mir ganz persönlich zu tun hier und jetzt? Wir lesen in Vers 42 und 44 von einer anderen Konsequenz, die große Relevanz für jeden Menschen hat. Jesus spricht zu ihnen, habt ihr noch nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettert werden. Und auf wen er fällt, den wird er zermalmen. Dieser Stein, der in Vers 44 beschrieben wird, der ist Jesus. Und die endgültige Konsequenz unserer Sünde, unserer Rebellion gegen Gott, die wird sich bei Jesu zweiten Kommen zeigen. Weil dann wird er als gerechter Richter kommen und alle Taten aufdecken. Aber nicht nur alle Taten, sondern auch alle Motive hinter unseren Taten. Es wird sichtbar werden, warum wir Dinge gemacht haben und warum wir Dinge nicht gemacht haben. Und wie bei jedem Gericht gibt es da zwei Ausgänge. Schuldig und nicht schuldig. Und wenn man, und eigentlich steht das Urteil schon vorher fest. Wir alle sind schuldig, weil wir eben Sünder sind, weil wir die Herrlichkeit Gottes verfehlen. Wir sind zu einer perfekten Beziehung mit Gott geschaffen und zu einem Leben zu seiner Ehre, und das tun wir nicht. Wir leben nicht danach. Und die Konsequenz, die wir eigentlich alle verdienen würden, die ist ewige Trennung von Gott. Genau, Jesus kommt als Richter. Sünde ist gleich schuldig, ist gleich ewige Trennung von Gott. Aber in Römer 10, 9 bis 11 lesen wir, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es gibt Rettung. Und über das Lesen spielt Jesus bei dieser Rettung eine ganz entscheidende Rolle. Jesus hat ein vollkommen sündfreies Leben gelebt. Er hat Gott und alle Mitmenschen zu jeder Zeit vollkommen geliebt. Er hat immer den Willen des Vaters getan und ist nie in Rebellion mit Gott gewesen. Und weil er dieses perfekte, sündfreie Leben gelebt hat, kann er am Kreuz unsere Schuld auf sich nehmen und seine Unschuld wird uns angerechnet. Er tragt am Kreuz die Strafe, die wir eigentlich verdient hätten. Er hat am Kreuz die Trennung von Gott auf sich genommen, die uns eigentlich zustehen wird. Er hat am Kreuz erlebt, was es bedeutet, getrennt von Gott zu sein, abgeschnitten von Gottes Liebe, Güte, Freundlichkeit und Barmherzigkeit. Er hat diesen unendlichen Schmerz auf sich genommen, damit wir ihn in Ewigkeit nicht erleben müssen. Jesus ist die einzige Chance auf Versöhnung mit Gott. Die einzige Chance auf Versöhnung mit Gott ist Jesus. Und deswegen ist Jesus dieser Eckstein. Er ist das zentrale Element in Gottes Heilsplan. Und deswegen ist unsere Reaktion auf ihn so dermaßen wichtig. Weil, wie vorher gesagt, eigentlich steht uns diese Trennung von Gott zu, aber durch Jesus kann diese Trennung von Gott aufgehoben werden, weil er sie am Kreuz für uns getragen hat. Und deswegen entscheidet unsere Reaktion auf Jesus Christus, wo wir die Ewigkeit verbringen werden. In der direkten Gegenwart Gottes, in purer Perfektion, versöhnt mit ihm, ewige Freude, ohne Leid und ohne Schmerz, oder in der ewigen Trennung von Gott. Und da sind jetzt nochmal die beiden Schritte. Die eigene Sündhaftigkeit erkennen, Jesus als Retter anerkennen und annehmen, ewiges Leben mit Gott in purer Perfektion, oder die eigene Sünde verleugnen, glauben, man kann sich selbst mit Gott versöhnen oder man hat gar keine Sünde. Jesus nicht als Retter anerkennen, dann ist die Folge ewige Trennung von Gott. Ist Jesus für dich diese eine Person? Ist er für dich der Sohn Gottes, der Retter? Oder ist er ein guter Mensch, ein Vorbild, weil er gute Dinge gesagt und getan hat? Oder ist er vielleicht für dich sogar ein Hochstapler und du glaubst, dass das alles irgendwie nicht stimmen kann? Wenn du Jesus noch nicht als Sohn Gottes und als Retter angenommen hast, dann möchte ich dich ermutigen, heute noch zu irgendwem in dem Saal zu gehen und mit ihm drüber zu reden. Weil wie du auf Jesus reagierst, das ist die entscheidendste Frage und entscheidendste Antwort deines Lebens. Genau. Und am Schluss möchte ich einfach noch die Fragen mitgeben. Erkennst du deine eigene Unvollkommenheit? Weißt du, dass dich Sünde von Gott trennt? Siehst du, dass du einen Retter brauchst? Glaubst du, dass Jesus als einziger dieser Retter sein kann? Genau. Und wenn du Jesus schon als Retter angenommen hast, dann möchte ich dir die zwei Verse aus 1. Petrus 2, 4 und 5 weitergeben. Da ihr nun zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliches Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Wenn Jesus schon dein Herr und Retter ist, dann leb aus der Gnade, verwandelt durch den Heiligen Geist und lass dich immer mehr in einen lebendigen Stein auferbauen, ein Priestertum für ihn. Genau. Ich möchte euch jetzt noch die Zeit vielleicht geben, eine Minute, dass jeder für sich einfach betet und überlegt, wie reagiert er oder sie auf Jesus Christus. Amen.